Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest. Kaum zu glauben, aber wahr, es ist schon der letzte Samstag im Dezember, das heißt der letzte Samstag in diesem Jahr 2025. Ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Weihnachtstage, Feiertage, wenn ihr nicht feiert, einfach freie Tage hoffentlich und habt es euch gut gehen lassen. Und ich dachte, passend zur jetzt vergangenen Weihnachtsfutterei gibt es heute das perfekte Diner aus Frankreich. Und zur Verfügung gestellt wurde diese Geschichte von Joachim. Und ganz liebe Grüße gehen raus an dich mit bestem Dank. Und ich möchte euch natürlich, bevor wir in diese Geschichte einsteigen, noch ein kurzes Update geben. Und zwar sind folgende Erscheinungen in diesem Monat rausgekommen, bei denen ich hörbuchtechnisch mitwirken durfte. Zum einen wäre da Hamptons Prestige, Doubts and Desires von Maren Vivian Hase, erschienen bei Random House Audio, habe ich gemeinsam gelesen mit meinen Kollegen Vincent Fellow und Fleming Stein. Fleming könnt ihr übrigens kennen, by the way, als Synchronstimme von Steve Harrington aus Stranger Things. Ist ja gerade in aller Munde. Ich gebe zu, ich habe auch direkt am zweiten Feiertag die drei neuen Folgen schon geguckt und warte sehnsüchtig aufs Finale. Also, falls ihr diese Serie noch nicht gesehen habt, eine allerwärmste Empfehlung. Tolle deutsche Synchronisation. Dann Shattered Silence von Josie Wismar, erschienen bei Random House Audio auch. Da habe ich eine ganz, ganz kleine Rolle nur gesprochen und da durften ganz, ganz viele andere Kolleginnen deutlich mehr ran als ich. Dann eins meiner absoluten Jahreshighlights ging weiter, To Love a God von Anna Benning, der zweite Teil der Götterlich-Trilogie, erschienen beim Argon Verlag. Und wenn ihr Bock auf eine richtig schöne, dystopische Fantasy habt, dann ran an den Speck. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Tolle Prämisse, mal was ganz anderes. Ich hatte das Gefühl, es ist mal wieder eine Geschichte, die mal neue Ideen hat und hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Tolle Dynamik zwischen den Charakteren, generell ein ganz toller Charakterbaum sozusagen. Viele, viele gute Leute, die hervorragend zusammen funktionieren und eine tolle Protagonistin, die ich sehr, sehr, sehr mag. Ich freue mich sehr auf Teil 3, To Break a God. Der kommt nächstes Jahr. Teil 1 und 2 hört ihr aber jetzt schon überall. Und zuletzt Iria, der Zorn des Namenlosen von Aaron Wolf, erschienen bei Polymorph Audiobooks. Und das ist etwas ganz Wunderbares, dass dieses Buch jetzt erscheint, denn ich habe damit mein erstes Projekt für den Verlag meines Freundes Basti, der Verlagschef von Polymorph Audiobooks, mit ihm zusammen zum ersten Mal gearbeitet und freue mich sehr, dass das endlich mal geklappt hat und spreche dieses Buch mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen, eine tolle, tolle High Fantasy. Also auch da, wenn ihr Bock auf eine nice High Fantasy habt, dann hört da rein, Iria Teil 1, 2 und 3, das ist der, in dem ich jetzt mitgesprochen habe, der Zorn des Namenlosen, gibt es überall, wo es Hörbücher gibt. So, und bevor wir jetzt wirklich zur Geschichte kommen, dann noch ein dickes, fettes Dankeschön an Christina, Katharina, Theresia, Desiree und Julia für eure liebe Unterstützung via PayPal und die tollen Weihnachtsgrüße, die da mitkamen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Wenn auch ihr mich monetär unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr einen Betrag eurer Wahl an danke@pia-liest.de sendet. Ich nutze diese Beträge für den Unterhalt des Podcasts. Oder auch im Sommer habe ich mal gesagt, für hier das ein oder andere Eis, was ich mir mal hole. Oder auch eben für, keine Ahnung, mal einen Kinobesuch oder sowas. Ich freue mich jedenfalls sehr darüber. Vielen, vielen Dank an alle, die mich auf diese Weise unterstützen. Und natürlich auch ganz lieben Dank an alle, die mich unterstützen, indem sie den Podcast weiterempfehlen und gute Bewertungen hinterlassen. Auch das hilft, Pia liest am Leben zu halten und dass wir noch eine ganze Menge mehr Leutchen werden hier. Genau. So. Übrigens findet ihr alle Infos zu Joachim, der nämlich auch generell viele Kurzgeschichten schreibt, in den Shownotes. Ich verlinke euch da alles und sage an der Stelle nochmal ganz liebe Grüße und ganz herzlichen Dank an dich, lieber Joachim, für dein Vertrauen, in den Podcast, in mich und das Übersenden deiner Geschichte. Und bevor wir jetzt nach Avignon reisen, sage ich euch alles Liebe fürs neue Jahr, rutscht gut rein. Wir hören uns Ende Januar wieder. Und bis dahin wünsche ich euch absoluten Hochgenuss, hoffentlich, mit das perfekte Diner. Das perfekte Diner von Joachim Sohn. Avignon, 1972. Avignon, du wunderschöne Stadt. Und was für ein wundervolles Jahr. Die Welt im Aufbruch, die Stimmen der Freiheit erklingen allerorts, die Jugend blüht auf. Und auch ich, der die ersten Jahre seiner Kindheit den Krieg noch erleben musste, spürte, wie der Mensch dabei war, sich von den Ketten der Väter und Großväter zu lösen und neue Lebensentwürfe zu erarbeiten. Ich war ein Teil davon. Ich fühlte mich frei. Ein leichter Regenschauer hatte die ersten Blüten der Apfel- und Kirschbäume in der Stadt verteilt und die Straßen in seinen Duft gehüllt. Die warme Sonne des Frühsommers sorgte nun dafür, dass er sich in allen Gassen ausbreitete. Ich saugte ihn auf wie den Quell des Lebens. Heute Abend sollte es wieder ein perfektes Diner geben. Von der Rue de Tintorier bog ich in die Rue Saint-Christophe, mitten im Quartier de Tintorier, dem alten Färberviertel, ein. Hier hatten sich Handwerker aller Bereiche niedergelassen, um die Weber und Färber mit den notwendigen Werkzeugen zu versorgen. Schmiede, Tischler, Töpfer, aber auch Bäcker und Metzger, die sich um das leibliche Wohl der Bewohner dieses Viertels kümmerten. Mit dem Niedergang der Textilverarbeitung im ausgehenden 19. Jahrhundert verschwanden auch nach und nach die Handwerker. Und das Quartier de Tintorier hatte sich mit den letzten Jahren in ein beliebtes Viertel für Künstler und Studenten verwandelt. Bars und Cafés entstanden und die zahlreichen alten Werkstätten wurden von den neuen Bewohnern in Ateliers und Kommunen umfunktioniert, in denen in langen Nächten über die neuesten Werke Sartres und Camus diskutiert wurde. In weniger als 100 Metern sollte ich die Rue de Branche Nummer 18 erreichen, das Haus unseres heutigen Gastgebers Jean-Marie. Er hatte mit seinem Freund Hervé die alte Bäckerei seiner Eltern in eine einladende Wohnung umgebaut. Dazu gehörte der Laden, den er als Galerie nutzte, der Wohnbereich des alten Bäckerpaares und die riesige Backstube, die jetzt einem feudalen Speisesaal glich, mit barocken Möbeln, großzügigen Sofas, einem Kamin und einer großen Tafel, die mindestens 12 Personen Platz bot. Ich war schon das vierte Mal dort eingeladen und wusste also, was mich erwartete. Das betraf die Räumlichkeiten, die waren perfekt dafür, nicht aber, was diesmal auf dem Teller landen würde. Hervé öffnete mir die Hoftür. Sie befand sich direkt neben dem Eingang zur Galerie. Die frühere Backstube lag im hinteren Teil des Hofes und verfügte über einen separaten Eingang. Jean-Marie und Hervé hatten ihn mit breiten Türen ausgestattet, die mit dünnen weißen Streben verglast waren und reichlich Licht in den Raum ließen. Die Sonne spendete ihre letzten Strahlen und hüllte das alte, provinzialische Städtchen in sein typisches orangen- und lavendelfarbenes Licht. Ich nannte die Stimmung kurz vor Mauve, weil mich das an das Farbenspiel der Malvenblüte erinnerte und hervorragend zu unserem Diner passte. »Du kommst früh«, strahlte Hervé mich an. »Hast du schon so einen Appetit?« Hervé war einen Kopf kleiner als ich. Ein präzise geschnittener Vollbart schmiegte sich um seine vollen Lippen und mit seinen kurzen schwarzen Locken, die ihm in die Stirn fielen, erinnerte er mich ein wenig an die späten Büsten von Kaiser Nero. »Bin ich der Erste?«, fragte ich. »Lady und ihre Neue sind schon da. Sie wird dir gefallen.« Ich nickte. Ich wollte die Abendstimmung noch ein wenig genießen. »Sind wir wieder Mauve?« Wir hielten schmatzend unsere Wangen aneinander. »Kurz davor«, lachte ich. Hervé hatte mir nicht zu viel versprochen. Neben der eher buschikosen Lady, kurzer Bob, weißer Hosenanzug, darunter ein rotes Hemd mit weitem Kragen, erwartete mich eine elegante junge Dame. Ihr dunkelblaues, ärmelloses Kleidchen endete knapp über ihren Knien und wurde durch einen breiten weißen Gürtel gehalten. Dunkle Locken fielen über ihre Schultern und am Hinterkopf hatte sie ihren Schopf leicht auftopiert. Während Liddy mit der Schminke sparte, leuchteten die Augenlider ihrer neuen Freundin in kräftigem Grün. Beide hielten je einen Martini in der Hand. Liddy kam auf mich zu, um mich zu begrüßen. Dafür nahm sie sogar ihre filterlose Gauloise aus dem Mund. Ich lächelte in Lidys Umarmung ihre Freundin an. Weiter kam ich aber nicht, denn da stürmte schon Jean-Marie mit ausgestreckten Armen auf mich zu. In der einen Hand hielt er ein Schlachtermesser, in der anderen eine große Vorlegegabel. »Leon, mein Freund, ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht. Bitte entschuldige, aber ich bin gerade dabei, mir einen Michelin-Stern zu verdienen.« »Du arbeitest schon am dritten«, lachte ich ihn an und umarmte ihn mit dem obligatorischen Bisou. »Ich bin gleich wieder weg. Die kleinen Scheißer warten nicht«, sang er beinahe, gab seinem Hervé einen lauten Schmatzer auf die Wange und drehte sich wieder in Richtung Küche. Während Hervé eindeutig den weiblichen Part in ihrer Beziehung übernahm, gehörte Jean-Marie zu den Typen, in denen sich Männer und Frauen zugleich verliebten und die beiden Angeboten nicht abgeneigt waren, was Hervé jedes Mal in Rage brachte. Für einen Provenzalen hatte Jean-Marie auffallend rotes Haar. Sein Gesicht war übersät mit Sommersprossen und im Vergleich zu seinem Geliebten, der einen kleinen Bauch vor sich hertrug, hatte er einen äußerst definierten und gut durchtrainierten Körper, was Hervé zusätzlich nervös machte. »Klingt, als gäbe es Muscheln«, rief ich ihm hinterher. Doch Hervé schüttelte sofort den Kopf und hob mahnend seinen Zeigefinger. »Mm-mm, nicht raten, überraschen lassen.« Im nächsten Moment näherte sich Lydies neue Freundin mit einem Quai-Breton für mich. »Bonsoir, ich heiße Jolande, aber du kannst Jojo sagen. Hier für dich, den magst du gern«, sagte Liddy. Ich nickte. »Ja, besonders wegen der Farbe. So schön rot.« Mit den letzten Sonnenstrahlen saßen wir alle mit Getränken versorgt an der Tafel und Jean-Marie begann aufzutischen. Zwei weitere Paare waren hinzugekommen. René und David und zu meiner Überraschung ein neues Paar. Catherine und ihr italienischer Freund Gianluca aus Sanremo. Catherine war Davids Arbeitskollegin aus der Universitätsbibliothek. David hatte ihr von unseren besonderen gemeinsamen Essen erzählt und nach anfänglichem Zögern konnte sie sich und ihren Gianluca davon überzeugen, daran teilzunehmen. Das traf sich gut, denn sie saß somit wie David an einer der möglichen Quellen. Jean-Marie kam in Kochschürze hereingestürmt und schob eine volle Platte zwischen das weiße Porzellan und die Kristallgläser. »Oh«, rief ich aus, »als Vorspeise Calamares?« »Gottes, Calamares«, betonte Jean-Marie. Er riss sich die Schürze vom Leib, warf sie auf das Sofa, nahm das weiße Jackett von der Stuhllehne seines Platzes am Kopf der Tafel und zog es über. Daraufhin griff er nach seinem Glas, das mit Champagner gefüllt war, und hielt es für eine kleine Ansprache hoch. »Heute ist ein besonderer Tag«, begann er. »Nicht nur, dass ich wieder mal unser Diner ausrichten durfte. Unser Haus erscheint mir am besten geeignet dafür, von meinen Kochkünsten ganz zu schweigen. Nein, wir dürfen auch nach langem und nach dem traurigen und unglücklichen Ausscheiden von Raphael und Martin zwei neue, ich nenne es mal, Mitglieder begrüßen.« Er hielt sein Glas in Richtung der Angesprochenen. »Catherine, Gianluca, David mag euch schon so einiges erzählt haben. Ich verspreche euch, dass dieser Abend eure Vorstellungen bei weitem übertreffen wird.« Wir alle standen auf und prosteten den beiden zu. Jean-Marie setzte wieder sein herzliches Lächeln auf. »Dann lasst die Spiele beginnen.« Die Zeit schritt voran und wie an jedem dieser Abende amüsierten wir uns prächtig. Gianluca und Catherine bewiesen Witz und Esprit und wir rauschten nur so durch die Themen, bei denen weder die genannten Existenzialisten noch Warhol und schon gar nicht der aufstrebende Paul Bocuse fehlen durften, der sich neben seiner Nouvelle Cuisine vor allem für die regionale Küche stark machte. So auch wir. Entsprechend tischte Jean-Marie auf. Nach seinen wahrhaft göttlichen Calamares, die er mit frischem Salat, einer handgerührten Aioli und einer Rouille gereicht hatte, folgten ein sortierter Brie neben Choux de Bruxelles-Blättern und Pommes Dauphin, von denen jede einzelne Komponente nur so im Mund zerfloss. Dazu wurde wahlweise blutroter Merlot gereicht oder ein erfrischender, feinherber Chardonnay. Zum Abschluss folgte neben der obligatorischen Käseplatte eine rote Grütze mit Vanilleschaum. Die genaue Komposition des Desserts wollte Jean-Marie uns partout nicht verraten, aber wir hatten da so eine Ahnung. Und mit einem hatte unser Gastgeber recht. Er zählte wahrlich zu den exzellentesten Köchen Frankreichs. Und wenn es nach uns ginge, hätte er alle Michelin-Sterne der Welt verdient. Es mag so gegen 11 gewesen sein, da ging eine weitere Flasche Rotwein zur Neige. Und Jean-Marie weigerte sich erneut, in den Keller zu gehen, um für Nachschub zu sorgen. »Nein, nein, nein, Freunde, jetzt ist mal ein anderer dran.« Er lehnte sich gesättigt zurück und hielt sein noch halbvolles Glas hoch. Ich muss mich schon. Meldet sich jemand freiwillig? Nein, sonst muss ein Spiel entscheiden. Welches Spiel? Fragte Jolande aufmerksam. Lady stützte ihren Kopf auf dem Handballen auf. Wahrscheinlich eins, bei dem ich garantiert verliere. Also Flaschen drehen? Frotzelte Hervé. Jean-Marie wedelte mit der Hand. Nein, nein, zu kompliziert und dauert zu lang. Viel einfacher. Wir nehmen einen Abzählreim. Un, deux, trois, tout au fond des bois? Fragte ich grinsend. Warum nicht? Entgegnete Jean-Marie suffisant. Zur Stimmung würde es passen, oder? Wir steuern schließlich auf die Schauerstunde zu. Bei un, deux, trois, tout au fond des bois handelte es sich um einen Abzählreim, den wir alle aus unserer Kindheit kannten. Tief im Wald gibt es einen Weg, der uns direkt zum Zwergenkönig führt. Dort finden wir bei einer Tanne ein Holzhäuschen, das mit Thymian bedeckt ist. Mit diesen kleinen Zeilen explodierte in jedem Kinderkopf die Fantasie. Und wie zu erwarten, endete der Thymian bei mir und ich musste zu dem Holzhäuschen im tiefen Wald vordringen, sprich zum Weinregal im tiefen, dunklen Keller dieses alten Gemäuers. Angezählt stand ich also auf und hob abwehrend meine Hände. Gut, gut, ich gehe ja schon. Ein bisschen Bewegung wird mir gut tun nach diesem Festmahl. Soll ich wieder nach einem Merlot schauen? Nimm, was du magst. Ich meine, ich hätte sogar noch einen 68er Chianti da liegen. Für unseren italienischen Gast? Gianluca nickte Jean-Marie zu und machte eine typisch italienische Geste, die wohl die Aufmerksamkeit des Gastgebers loben sollte. Pass auf, dass der Zwergenkönig dich nicht erwischt und auffrisst, rief David mir hinterher, als ich mich schon auf dem Weg befand. Der Keller kam tatsächlich einer Katakombe gleich. Also nicht, dass hier Tote lagen, zumindest nicht, soweit ich wusste. Aber er zog sich unter dem gesamten Häuserblock von einer zur nächsten Straße entlang und war wohl dazu gedacht gewesen, die Lieferungen besser verteilen zu können. Schwere Eisengitter trennten die jeweiligen Kellerbereiche voneinander, aber meist waren sie nicht mal verschlossen. Kein Labyrinth, aber man konnte durchaus die Orientierung verlieren. Das alles interessierte mich jetzt aber nicht. Ich wollte bloß den Wein holen. Das Weinlager erreichte ich durch die Küche. Und natürlich fiel mein erster Blick auf Tisch und Herd, in der Hoffnung, schon etwas von unserem Amuse-Gueule zu erhaschen, das uns um Mitternacht erwartete. Stattdessen aber fand ich bloß ein Chaos aus vollgekleckerten Töpfen und Schüsseln vor. Ein Schlachtfeld. Jean-Marie und Hervé würden am nächsten Tag ihre Freude haben. Aber wenn ich die beiden richtig einschätzte, blieb diese Arbeit an Hervé hängen. Eine angenehme Kühle und ein leicht erdiger, feuchter Geruch empfingen mich auf den steilen Steinstufen. Ich musste mich leicht ducken, um durch die abgerundeten Torbögen zu kommen, die typisch für die Bauweise dieser Art Gewölbekeller waren. Nach einem schmalen Gang erreichte ich die Räume, die zu Jean-Maries Haus gehörten. Ich wusste, dass es weitere gab, da er einmal erzählt hatte, wie sie die teils alten und unbrauchbaren Möbel nach unten geschafft hatten. Außerdem gehörten die Wirtschaftsräume der alten Bäckerei seiner Eltern und die Gerätschaften dazu, von denen er sich einfach nicht trennen wollte. Vielleicht, so sagte er, hätte er als alter Mann nochmal Lust, die jungen Leute, wenn sie im Morgengrauen von ihren Feiern heimkehrten, mit frisch gebackenen Croissants zu beglücken. Gleich im ersten Raum fand ich zwei große Weinregale vor, das eine schon ordentlich geplündert, das andere noch fast voll. Daneben stand ein altes, hohes Fass, das wohl hin und wieder als Tisch für eine kleine Weinprobe diente. Zwei rot verkrustete Gläser standen noch darauf. Ringsum in den dunklen Ecken konnte ich kistenweise leere Flaschen entdecken. Der grüne Schimmer auf dem Holz der Regale deckte sich gut mit den grünen Weinflaschen, von denen die Hälfte nicht einmal ein Etikett trug. Wie sollte ich hier auf die Schnelle den gewünschten Chianti finden? Zumal nur ein dünner Lichtstrahl von der Treppe aus in das Gewölbe fiel. Fenster gab es keine, da der Raum nicht an die Seitengasse grenzte. Aber irgendwo hier würde es ja wohl einen Lichtschalter geben. Ich tastete die Wand neben dem Gewölbebogen ab und hatte ihn auch gleich gefunden. Ein alter Drehschalter, der sich mit einem lauten Klacken im Kreis drehen ließ. Mein Blick blieb dabei auf das Regal gerichtet, in dem ich den Chianti vermutete, und kaum sah ich es in seiner Gänze ausgeleuchtet, suchte ich es nach dem edlen Rebensaft ab. Erst als ich ein ungewöhnliches Geräusch vernahm, stutzte ich. Da war doch ein Stöhnen gewesen. Und jetzt schrappte etwas auf dem Boden. Ich drehte mich um und entdeckte in der Ecke zwischen den Kisten eine Person, einen jungen Mann, die Hände auf den Rücken gebunden und die Füße gefesselt. Auf der Stirn hatte er eine tief klaffende Platzwunde und sein Gesicht war bedeckt mit Schlieren getrockneten Blutes. Auch sein weißes Hemd wies unterhalb der Rippen Blutspuren wie von einem Stich in den Unterleib auf. Ein festgezogenes Tuch in seinem Mund hinderte ihn am Sprechen. Mit flehendem Blick sah er mich an, robbte auf dem Hintern auf mich zu und gab dramatische Laute von sich. Dabei stieß er gegen die Kiste, sodass eine Flasche, die darauf lag, herunterfiel und zu Bruch ging. Automatisch wanderte mein Blick zum Türbogen, weil ich fürchtete, es könnte uns jemand gehört haben. Aber warum? Ich stürzte auf ihn zu, ging in die Knie und befreite ihn als erstes von seinem Knebel. »Was ist nur passiert?«, fragte ich schnell. »Helfen Sie mir! Bitte, helfen Sie mir! Man will mich umbringen!« »Was? Wer will Sie umbringen?« »Ich weiß es nicht. Zwei Männer kamen auf mich zu, als ich durch die Rue de Branche ging. Sie packten mich, zogen mich in einen Hinterhof und dann hatte ich plötzlich ein Messer im Bauch und ich spürte einen Schlag gegen die Stirn.« Seine Stimme zitterte und er sprach mit jedem Wort schneller und aufgeregter. Danach wurde mir schwarz vor Augen und als ich wieder aufwachte, fand ich mich hier, gefesselt und geknebelt. Nach und nach befreite ich ihn. »Abstechen würden Sie mich«, sagten sie, »wie ein Schwein, und dann fressen Sie mich auf. Bitte helfen Sie mir, die sind verrückt, das kann doch nicht sein.« »So beruhigen Sie sich doch«, beschwor ich ihn mit angespannter Stimme. »Sie sind doch keiner von denen, oder? Gehören Sie dazu? Was rede ich nur?« »Nein, keine Angst. Tatsächlich bin ich hier Gast, aber das schockiert mich jetzt zutiefst. Der Keller hier ist von mehreren Häusern zugänglich. Vielleicht hat es mit meinen Gastgebern gar nichts zu tun. Wie sahen die beiden Männer aus?« Seine Augen weiteten sich, als er sich erinnerte. »Sie befanden sich im Gegenlicht, als ich auf sie traf. Ein großer, schlanker und ein etwas kleinerer, untersetzter. Ich konnte die Gesichter nicht genau erkennen, aber ich weiß noch, wie ich dachte, der eine, der ist doch bestimmt Bretone. Seine Haare leuchteten wie Gold.« Ich schaute ihn erschreckt an. »Was ist? Kennen Sie die zwei?« Ich nickte und half ihm hoch. »Kommen Sie, ich bringe Sie hier raus.« Doch als er auftreten wollte, stieß er einen schmerzerfüllten Schrei aus und schaute im gleichen Moment hinter sich zu seinen Füßen. Geistesgegenwärtig zog ich sein Hosenbein ein Stück hoch und konnte sehen, dass er auch unterhalb der Waden blutete. »Diese Schweine haben mir die Achillessehne abgeschnitten«, rief er. Tränen mischten sich mit dem Blut auf seinen Wangen. »Ich kann nicht mehr auftreten.« »Es muss gehen. Wir müssen hier weg, bevor Sie etwas merken.« Ich legte meinen Arm um seinen Rücken und drückte ihn an mich. »Halten Sie sich an mir fest.«
»Dann bin ich in Gefahr, was? Ich bin wirklich in Gefahr.«
»Ich fürchte ja.«
»Aber was sind das für Typen? Was soll das?«
»Ehrlich gesagt will ich das gerade gar nicht mehr wissen.«
Wir humpelten los. Zunächst aus dem Weinkeller hinaus und den schmalen Gang entlang. Es blieb ruhig. Offenbar hatte noch niemand etwas von unserer Flucht mitbekommen.
»Dann haben Sie nichts davon gewusst?«
»Ich wurde genauso überrascht wie Sie.«
»Ich heiße übrigens Sebastian, Monsieur. Ich studiere hier an der Universität. Ich bin doch bloß der Einladung zum Literaturtreffen gefolgt.«
»Verstehe«, entgegnete ich.
»Mein Name ist Leon.«
Er lächelte und seine Augen strahlten eine an Unterwürfigkeit grenzende Hoffnung aus. Ich verkörperte für ihn nun seine letzte und einzige Rettung. Um durch den Keller zur Hauptstraße zu gelangen, bog ich mit ihm nach rechts ab, dann wieder nach links und nach einigen Schritten wieder nach rechts. Schließlich erreichten wir den breiten Gang, der alle Keller miteinander verband und uns nach draußen führen sollte. Doch wir hatten den Hauptgang noch nicht erreicht, da hörten wir Schritte.
»Hey, Leon, was machst du denn da unten? Bist du schon so betrunken, dass du gegen ein Regal gefallen bist? Was ist das für ein...«
Es war Jean-Maries Stimme. Weiter sprach er nicht. Sebastian stöhnte unter seinen Schmerzen und es war offenbar, dass er sich mit dem verletzten Fuß kaum noch vorwärts bewegen konnte. Aber die Angst trieb ihn an.
»Jetzt wissen Sie Bescheid.«
Ich versuchte, ihm gut zuzureden, obwohl ich wusste, dass wir noch lange brauchen würden, bis wir den Ausgang erreichten, wenn wir uns weiter in diesem Tempo bewegten. Und dabei womöglich eine verräterische Blutspur hinterlassen würden.
»Keine Bange, wir haben es gleich geschafft.«
Doch im nächsten Moment wurde diese Hoffnung schon wieder zerstört.
»Hervé«,
rief Jean-Marie.
»David, Lydie, kommt schnell. Leon will mit unserem Amuse-Gueule abhauen.«
»Haben Sie das gehört? Haben Sie es jetzt gehört?«
keuchte der Mann und es klang wie ein Wehklagen. Ich versuchte, das Tempo zu beschleunigen.
»Halten Sie durch«, sagte ich.
Aber es war aussichtslos. Jeden Moment würden unsere Verfolger in den Hauptgang einbiegen und uns entdecken.
Ich konnte schon ihre entsetzten Rufe hören und musste mir etwas einfallen lassen. »Los, da rein!« presste ich hervor und zog Sebastian mit mir in den nächstgelegenen Kellerraum. Die Tür stand offen und einige Regale mit teils vermodertem Krempel standen darin. Der gehörte wohl niemandem mehr. Hier mussten wir uns verstecken und hoffen, dass die Meute vorbeilief. Ich schaffte den Mann hinter ein Regal, eilte schnell zurück zur Tür und konnte sie gerade noch zudrücken, da hörte ich schon das Geklapper der Schuhsohlen auf dem Steinboden.
»Wo sind Sie?«
hörte ich Liddys Stimme, dann die von RW.
»Sie können noch nicht weit gekommen sein. Ich habe dem hübschen Schweinchen die Achillessehnen angeritzt.« »Dann muss es ja ganz schön geknallt haben, als Sie losgelaufen sind.«
Ich erkannte David. Eine weitere männliche Stimme sagte,
»Also ich habe nichts gehört.«
Das musste Gianluca gewesen sein. Wir hörten ihre Schritte an uns vorbeieilen. Kleine Steinchen knirschten unter ihren Sohlen. Ich hielt Sebastian den Mund zu, weil er vor Angst grunzte. Sein Leib zitterte wie Espenlaub und ich sah, wie er unter sich machte. Ich konnte das gut nachvollziehen, diese Furcht, in einem Kochtopf zu landen. »Wenn wir Glück haben, kommen sie gleich zurück, weil sie vermuten, dass wir in einen anderen Gang hineingelaufen sind. Dann werden wir es erneut versuchen.« Doch der Mann schüttelte heftig den Kopf und blies mir seinen von Panik angetriebenen Atem in meine Hand. Ich lockerte sie leicht, damit er sprechen konnte. Er war schweißgebadet und begann zu stinken, leckte seine blutbenetzten Lippen.
»Wir werden das nicht schaffen. Sie werden uns hier finden«,
hechelte er. Dann hörten wir Türen, die aufgestoßen wurden, hektische Rufe, ein Wirrwarr an Stimmen, Türen, die wieder zugeknallt wurden.
»Sehen Sie? Sie klappern jetzt einen Raum nach dem anderen ab. Sie werden uns finden. Vielleicht haben wir ja Glück und sie lassen uns aus.«
Wieder schüttelte er den Kopf und stöhnte vor Angst. Ich hielt ihm erneut den Mund zu.
»Wir müssen nur ruhig bleiben«, flüsterte ich. »Sie werden uns weiter bis zur Hauptstraße suchen. Wenn sie weit genug entfernt sind, wagen wir uns raus. Es gibt einen anderen Ausgang, zur Seitengasse. Ich weiß nicht, ob die Tür offen ist, aber das könnte unsere Rettung sein. Bitte gedulden Sie sich.«
Endlich nickte er zögerlich und dann wurde es tatsächlich mit einem Mal still. Kein Türenknallen mehr und auch keine Stimmen. Ich hob meine Brauen.
»Sieht aus, als hätten sie die Hauptstraße erreicht. Und da sie uns nicht gefunden haben, werden sie glauben, wir hätten es rausgeschafft. Sicher suchen sie jetzt draußen nach uns.«
Ich beschwor ihn mit fester Stimme.
»Das könnte unsere Chance sein.«
Nun nickte er heftig und ich lockerte erneut meine Hand.
»Also gut. Versuchen wir es«,
sagte er mit einer Mischung aus Zuversicht und Winseln. Wir warteten noch einen Moment, um uns zu versichern, dass diese Bluthunde unsere Fährte verloren hatten. Dann half ich ihm hoch und bewegte mich mit ihm, der nur auf einem Bein hüpfen konnte, zur Tür. Ich hielt ihn ein wenig von mir weg, öffnete die Tür nur einen Spalt und wagte einen vorsichtigen Blick nach draußen. Ich musste damit rechnen, dass mich meine Freunde überraschen wollten. Ich musste damit rechnen, dass sie uns reinlegten. Aber die Luft war rein. So drehte ich mich zu dem jungen Kerl und nickte ihm zu. Dann rannten wir los.
»Wollen Sie doch zur Hauptstraße?«, fragte er mich angestrengt.
»Nein, vielleicht haben Sie recht. Da vorn kommt der Gang, da biegen wir rechts ab.«
»Und wenn Sie auf der Gasse sind?«
»Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Eine davon müssen wir probieren.«
Wir hatten den Gang fast erreicht. Ich blieb abrupt stehen.
»Also, geradeaus oder nach rechts?«
»Ich soll über mein Schicksal entscheiden?«
»Soll ich es tun?«
»Sie kennen sich besser aus.«
Er schwankte leicht.
»Ich denke, wenn Sie draußen nichts gefunden haben, gehen Sie über die Rue de Branche zurück ins Haus.«
»Warum nicht über den Hauptgang hier?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, warum sollten Sie?«
»Und wenn Sie sich aufteilen?«
»Also was nun? Geradeaus oder nach rechts? Entscheiden Sie sich. Sie haben recht, beides ist möglich. Vielleicht kommen Sie doch hier entlang, um sich nochmal zu vergewissern.«
»Oder Sie teilen sich auf.«
»Oder Sie teilen sich auf.«
Der junge Mann stierte mit gesenktem Kopf auf den Boden und schwankte noch stärker. Mir schien, als sei der Blutfleck an seinem Hemd größer geworden. Wir hatten nicht mehr viel Zeit.
»Also was nun?«
»Wir warten einfach hier und horchen.«
»Ich weiß nicht, ob wir...« »Oh, hören Sie!«
Sebastian riss die Augen auf.
»Sie kommen von der Hauptstraße zurück.«
Wir hörten Flüche, ein aufgeregtes Stimmenwirrwarr und wieder Fußgetrappel. Von der Gasse hingegen hörten wir nichts.
»Los«, forderte ich ihn auf. »Nach rechts!« So gut er mithalten konnte, stürmten wir auf den Gang zu. Er befand sich noch 3 Kellertüren entfernt von uns. Bei jedem zweiten seiner Schritte hörte ich, wie er vor Schmerzen und Anstrengung die Atemluft durch seine Lippen presste. Blutgeruch stieg mir gemischt mit seinem Angstschweiß in die Nase. Nicht mehr lange. Der Hauptgang machte eine kleine Kurve und die Hauptstraße lag weit genug entfernt, sodass das Ende des Gangs in der Dunkelheit lag. Wir sahen unsere Verfolger nicht und sie konnten uns auch noch nicht sehen. Aber wir hörten deutlich, wie sie sich näherten. Noch immer fluchte einer von ihnen lautstark, wohl darüber, dass wir ihm seinen Mitternachtsimbiss verdorben hatten. Nachdem wir abgebogen waren, blieben noch etwa 50 Meter bis zur Tür, die zur Rue de Branche führte. »Gleich haben wir es geschafft«, feuerte ich ihn an. »Gleich haben wir es geschafft.« Er stöhnte nur ein und selbst dabei zitterte seine Stimme. Ich ließ von ihm ab und lief mit schnellen Schritten vor bis zur Tür. Sie war geschlossen und ich wollte mich vergewissern, dass sie nicht abgeschlossen war. Sebastian versuchte noch einige Schritte weiter zu laufen, aber ohne meine Hilfe war es ihm unmöglich. Er hielt sich an der Wand fest, unmittelbar vor der letzten Kellertür auf diesem Gang. Nervös schaute er immer wieder zurück und der Schweiß rann ihm von der blutig verkrusteten Stirn. Wir befanden uns direkt unter der alten Metzgerei und deren Liefereingang. Hugo Brack hatte hier einst sein Geschäft, so hatte Jean-Marie uns erzählt. Er sei ein Freund der Familie gewesen und in den kühlen Kellerräumen hatte er aus den frisch gelieferten Schweine- und Rinderhälften seine Wurst- und Fleischwaren zubereitet. Mindestens einmal im Monat, so erinnerte sich Jean-Marie, lud er zu einer kleinen Fête de Charcuterie ein, einem Schlachtfest, bei dem fette provenzialische Schweinswürste und Blutsuppe gereicht wurden. Seine Eltern lieferten dazu das passende Pain de Campagne, das etwas rustikalere Baguette. Es war die Zeit, witzelte Jean-Marie, in der er ernsthaft darüber nachgedacht hatte, Vegetarier zu werden. Was aber weniger an Hugos Metzgerkünsten als an seiner Person selbst lag. Denn nicht selten gesellte sich in dessen kunstvoll gezwirbeltem Oberlippenbart zu einigen Wurstresten auch ein kerniges Stück Popel. »Verdammt, sie ist zu!« rief ich, in Gedanken noch bei Blut- und Fleischstücken. »Was? Sie ist zu?« Sebastian sah mich mit schmerzverzerrtem Gesicht an. Seine Lippen bebten bei der Frage. »Aber wieso? Was machen wir denn jetzt?« Hektisch wechselte sein Blick zwischen mir und dem Ende des Seitenganges hin und her. Panik stieg in ihm auf. Kein Wunder, die Schritte und Stimmen näherten sich unaufhaltsam. In wenigen Sekunden würden meine Freunde auf der Höhe der Abzweigung erscheinen und uns entdecken. Es gab nur eine Möglichkeit. Ich eilte auf den Mann zu. »Kommen Sie, hier rein«, sagte ich leise, aber bestimmt. Ich packte ihn am Arm und zog ihn in die alte Metzgerküche. Schnell schaute ich mich um. Die alte Schlachtbank stand noch da, etliche Werkzeuge zum Ausbeinen und Zerteilen hingen an den Wänden. Es gab eine Spüle, Regale und breite Anrichten, alles aus edlem Stahl. Das schwache Licht, das durch das Kellerfenster fiel, leuchtete den Raum im gelblichen Ton der Laternen aus. Ein leicht modriger Geruch schlug uns von den Wänden entgegen und mischte sich mit dem Duft provenzialischer Kräuter. Kaum Staub. Alles sah aus, als sei es gestern noch in Benutzung gewesen. Oder gut vorbereitet worden. »Verstecken Sie sich unter einer der Anrichten«, forderte ich ihn auf. Er folgte meiner Anweisung und kauerte sich zitternd unter das Stahlgerüst. Ich ging zur Tür und hielt sie einen Spalt auf, um nachzuhorchen, ob unsere Verfolger vorbeiliefen. Und genau so war es. Nach einer Weile nickte ich ihm zu. »Scheint, Sie sind weg. Sie sind wohl zurück in die Wohnung gegangen.« Vorsichtig kroch der junge Mann aus seinem Versteck hervor. Licht und Schatten teilten sein Gesicht und seinen Körper in harte Kanten auf. »Dann haben wir es geschafft. Sie geben auf?« Ich schürzte meine Lippen und verzog sie zu einem süffisanten Lächeln. Ich glaube nicht. Vielmehr freuen Sie sich jetzt noch mehr auf Ihr Mitternachtshäppchen.« »Was? Wie meinen Sie das? Was soll das heißen?« »Das soll heißen, dass Adrenalin im Körper das Fleisch kurz vor der Schlachtung zarter macht.« Ich drehte mich zu der metallenen Anrichte und zog in aller Ruhe einen Hammer hervor. Der Kerl wich zurück, doch das bereitete mir keine Mühe. Ich schlug ihm vor die Stirn, sodass eine weitere Platzwunde, diesmal eine noch größere, entstand. Ich konnte den Schädel sehen und spürte einige Tropfen warmen Blutes auf meinem Gesicht. Grinsend leckte ich mir die Lippen. Der Mann sank vor mir zusammen. Er hatte noch nicht das Bewusstsein verloren, war aber offenbar bewegungsunfähig. Seine Augen flackerten. In diesem Moment hatte er begriffen, dass es keinen Ausweg für ihn gab. Ich war sein Retter und wurde nun zugleich zu seinem Schlechter. Das Einzige, was er noch hervorbringen konnte, war...
Nein, nein, bitte, nein.
Aber das interessierte mich natürlich nicht mehr. Schließlich befanden wir uns am Höhepunkt unseres Diners. Unsere Hetzjagd fand nun ihr Ende. Ich schlitzte ihm den Hals nur so weit auf, dass er zwar verbluten würde, aber nicht zu schnell. Er sollte seine eigene Schlachtung schließlich noch ein wenig miterleben. Schließlich packte ich ihn unter den Armen, zog ihn auf die Beine und hiefte ihn auf die Schlachtbank.
»Hallo«, rief ich, »wo bleibt ihr denn? Es wird gleich angerichtet.«
Im nächsten Moment ging schon die Tür auf und meine Freunde kamen freudestrahlend herein.
»Pardon, mon ami, wir mussten doch noch die Getränke holen.«
Jean-Marie grinste über das ganze Gesicht.
»Wie sollen wir sonst auf unsere wundervolle Beute anstoßen?«
»Ein tolles Spiel«, jauchzte Jolande mit erhobenem Glas. »Das war spannend bis zum Schluss.«
»Also gut.« Ich hatte zwischenzeitlich verschiedene Messer, ein Beil und eine Säge bereitgelegt und schärfte nun das lange, geschwungene Zerlegemesser an einem Wetzstahl.
»Wer möchte das Filet?«